Ich bin da und mir ist so bewusst geworden, auch wenn ich heute Morgen noch nicht wirklich wieder da bin, Gott ist da. Gott ist gegenwärtig. Das kommt nicht auf mein Befinden an, sondern er hat das zugesagt. Gott ist da. Und deshalb freue ich mich auch, heute Morgen bei euch zu sein und mit euch zusammen Jesus zu feiern. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist einfach wunderbar. Du bist da, egal wie ich mich befinde, ob es mir gut geht oder weniger gut, ob ich wirklich da bin an dem Ort, wo ich mich gerade befinde, oder irgendwo ganz anders. Du bist da und deine Liebe ist jeden Morgen neu. Danke, dass du unser Gott bist. Amen. Ich denke, dass das auch dem Paulus wichtig geworden ist, gerade in solchen Situationen wie diese in Ephesus, die wir eben in der Textlesung gehört haben, dieser Riesenaufstand. Wie hast du es genannt von Luther her? Rumor und Tumultus. Es ist Jahre her, in einer Zeit, wo in der Türkei die Christenverfolgung wesentlich stärker war, als sie heute ist, in einer Zeit, wo Gottesdienste geschlossen wurden in der Türkei. Da saß ich in diesem Theater in Ephesus, von dem gerade die Rede war, und habe eben diesen Text gelesen. Tumult in Ephesus. Und ich saß ziemlich weit oben, so die Zuschauerränge, und vorne ist noch die Bühne, Reste der antiken Bühne. Und da kamen Koreaner rein, in dieses Theater, mitten in diese Verfolgungssituation und haben vorne auf Koreanisch gesungen, welch ein Freund ist unser Jesus. Welch ein Freund ist unser Jesus. Ganz egal, was passiert. Das war mir so ein Zeugnis und ich glaube, dass das ist, was Paulus und die anderen Christen in dieser Situation hier erlebt haben. Welch ein Freund ist unser Jesus, egal wie es drunter und drüber geht, egal was passiert. Zu jener Zeit nun kam es wegen des neuen Weges zu großen Unruhen, Vers 23. Da war nämlich ein gewisser Demetrius, ein Silberschmied, der Artemis Tempel aus Silber herstellte und damit den Kunsthandwerkern beträchtliche Einkünfte verschaffte. Die rief er zusammen und mit ihnen die Arbeiter, die sie beschäftigten, und sagte: Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass nicht nur in Ephesus, sondern in fast der ganzen Provinz Asia dieser Paulus viele Leute überredet und aufhetzt, mit der Behauptung, was von Menschenhand gemacht sei, das seien keine Götter. Da geht's ums Geschäft. Da werden so wunderbare Götzenbilder hergestellt. Und die lassen sich doch verkaufen. Und die geben den Menschen doch auch etwas Halt. Da können sie sich dran festhalten. Die machen uns das Geschäft kaputt und die machen uns die ganze Religion kaputt. Unruhe wegen des Profits. Also keine geistlichen Gründe erstmal. Das haben wir in der Bibel ja auch häufiger. Nein, hier geht es erstmal ums Geld. Das können wir so schön verkaufen und jetzt... Das hat der Paulus schon mal erlebt gehabt. Erinnert ihr euch noch an Kapitel 16 in der Apostelgeschichte? Da war eine Magd mit einem Wahrsagegeist, mit der konnte man so schön verdienen. Und dann treibt er diesen Geist aus und das Geschäft ist kaputt. Kann man verstehen. dass man da sauer reagiert. Ich möchte gar nicht auf dieses Geschäfte machen mit Religion eingehen heute Morgen. Aber es ist auffällig, sobald es auch im religiösen Bereich an den Geldbeutel geht, wird es schwierig. Da geht es an den Gott. Mammon. Dieser Demetrius sagt hier etwas, was mich beschäftigt hat. Paulus würde die Leute aufhetzen mit der Behauptung, was von Menschenhand gemacht sei, das ist gar kein Gott. Von Hand gemachte Götter, selbstgemachte Götter. Das ist eine Linie, die das ganze Alte Testament durchzieht. Immer wieder Menschen machen sich Götterfiguren. Da heißt es in Jesaja 40, mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was als Ebenbild ihm gegenüberstellen? Das Standbild gießt der Handwerker, also aus Metall, und der Schmied überzieht es mit Gold und schmiedet daran silberne Ketten. Man macht diese Götzen auch noch schön. Wer nicht so viel geben kann, wählt ein Holz, das nicht fault. Er sucht sich einen geschickten Handwerker, um das Standbild zu befestigen. Es soll ja nicht wackeln. Ich mag diese Stelle. Das ist so symbolisch, oder? Ich habe euch heute bewusst keine Götzenfigur mitgebracht. Da müsst ihr euch vorstellen, die stelle ich da hin. Und sie soll wenigstens nicht umfallen. Nicht wackeln. Wie können Götzen helfen in Zeit der Not? Jeremia 11, Vers 12. Wenn das Unheil kommt, wenn das Leben nicht mehr so läuft, wie man es sich vorstellt, wie sollen solche von Hand gemachten, von Menschen gemachten Götter irgendwie helfen? Wie soll ich da mein Leben drauf bauen? Wir machen uns heute keine Figuren. Wir machen uns andere Götter. Vielleicht ist für der eine oder anderen der Gott, den der Rainer schon eben hat einfließen lassen, den Mammon. Gibt der mir Sicherheit? Wie schnell kann das weg sein? Wie kann ich mein Leben darauf bauen, dass mein Bankkonto, mein Immobilienbesitz oder was immer auch stimmt? Für manche ist der Götze die Gesundheit. Hauptsache gesund. Ihr kennt diesen Spruch. Hauptsache gesund. Ihr wisst, dass wir am 13. eine Veranstaltung geplant haben, hier in diesen Räumlichkeiten mit Horst Pietsch. Horst Pietsch ist wahrscheinlich lebensbedrohlich erkrankt. Von heute auf morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, kam ganz schnell raus. Nicht, dass der Horst auf Götzen gebaut hätte, das möchte ich damit nicht sagen. Ihr versteht mich richtig. Aber wie schnell kannst du mitten aus dem Leben herausgerissen sein und man weiß nicht, wie lange man noch lebt? Manche von euch haben das auch schon erlebt in ihrem Leben. Kann ich auf meine Gesundheit, sei es körperlich, sei es psychisch, bauen? Für manche ist der Beruf ein Götze, der Sicherheit gibt. Für manche ist es die Familie, so schön Familie zu haben. Für manche ist es die Ehe, wunderbare Dinge. Aber Sicherheit geben solche Sachen, wenn ich sie zu meinem Götzen mache, nicht. Das ist vergänglich. Sicherheit gibt nur einer. Und das ist Jesus. Nur er ist kein von Hand gemachter, geschnitzter, gegossener oder sonst wie Götze. Vers 27, da spricht der Demetrius, es besteht nicht nur die Gefahr, dass unser Handwerk in Verruf kommt, das ist das, was den Götzen machen, sondern auch, dass das Heiligtum der großen Göttin Artemis seine Bedeutung verliert. Ja, dass sie selbst ihre Hoheit einbüßen wird, sie, die man doch in der ganzen Provinz Asia, ja in der ganzen Welt verehrt. Das Artemis. Lutherbibel schreibt, Diana, ist die römische Bezeichnung, war wirklich eine bekannte Göttin. Und dort in Ephesus hat man ihr einen riesen Tempel hingestellt. Würde euch gern diesen Tempel zeigen. Eines der Weltwunder der Antike. Der Ruhm in der ganzen Welt sieht heute von dieser Artemis so aus, dass dieses Gelände ein Sumpf ist. Und eine einzige Säule hat man wieder aufgerichtet. Und wisst ihr, wer da oben auf der Säule sitzt? Da brütet ein Storch. Ich habe leider kein Bild gefunden in meinen Bildern. Ich habe die 2003 gesehen, diesen Storch, und da hatte ich kein Foto offenbar dabei. Das ist aus diesem weltberühmten Tempel der Artemis, deren Name in der ganzen Welt bekannt war, übrig geblieben. Menschliche Götter, und wenn sie Weltruhm haben, sind so vergänglich, so vergänglich. Die Sorge des Demetrius war berechtigt. Artemis hat ihre Bedeutung verloren. Ich möchte uns nochmal diesen Aufruhr lesen. Welch ein Aufruhr. Als sie das hörten, schrien sie voller Zorn: Groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Aufruhr, und einmütig stürmte man ins Theater und schleppte Gaius und Aristarchus mit, Reisegefährten des Paulus aus Makedonien. Paulus wollte sich auch in die Versammlung begeben, doch die Jünger hielten ihn zurück. Auch einige der Leute aus Asien schickten zu ihm und rieten ihm ab, sich ins Theater zu begeben. Dort schrien die einen dies, die anderen das, denn die Versammlung war völlig durcheinander und die meisten wussten gar nicht, weshalb man zusammengekommen war. Aus der Menge gab man dem Alexander, den die Juden vorschickten, Hinweise und Ratschläge. Alexander nun gebot mit einer Handbewegung Schweigen und wollte dem Volk eine Verteidigungsrede halten. Doch als sie merkten, dass er Jude war, schrien alle wie aus einem Mund fast 2 Stunden lang: Groß ist die Artemis der Epheser! Stellt euch mal das vor. Du möchtest ja nur so ein klein bisschen von Jesus sagen, und die ganze Menge, die dir ans Leben will, brüllt fast 2 Stunden lang: Groß ist diese Artemis. Das ist Gegenwind. Das ist so wie ein Abschluss der 3 Missionsreisen des Paulus. Wir sind jetzt am Ende der 3. Reise angelangt. Und ich bin so durchgegangen, was der Paulus erlebt hat auf diesen Reisen. Meine Lieben, als ich Christ geworden bin, habe ich gedacht, jetzt muss doch alles einfach schön werden. Und jetzt erzähle ich von Jesus. Und das wird doch Begeisterung hervorrufen, oder? Was wird der Paulus gedacht haben, als er Christ geworden ist? Er hat sich vorher so für Gott schon eingesetzt, und jetzt hat er Jesus erkannt und jetzt verkündigt er diesen Jesus und jetzt muss doch alles gut laufen. Apostelgeschichte 13, Vers 8. Elimas, der Zauberer, trat gegen sie auf und wollte den Prokonsul vom Glauben abhalten. Das ist am Anfang der 1. Missionsreise. Da bringst du der Obrigkeit das Evangelium und dann tritt ein Zauberer auf. und möchte diesen Prokonsul, den römischen, abhalten. Apostelgeschichte 13, 44. Am folgenden Sabbat versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Als die Juden die Scharen sahen, die da zusammenkamen, wurden sie eifersüchtig, widersprachen den Worten des Paulus und stießen Lästerungen aus. Apostelgeschichte 13, 50. Die Juden hetzten die vornehmen, gottesfürchtigen Frauen und die Ersten der Stadt auf, veranlassten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Apostelgeschichte 14, 2. Die Juden, die sich widersetzten, erregten und erbitterten die Heiden gegen die Brüder. Vers 13. Der Priester des Zeus vor der Stadt brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte zusammen mit der Volksmenge ein Opfer bringen. Da sollen sie plötzlich zu Göttern gemacht werden, der Barnabas und der Paulus. Apostelgeschichte 14, 19. Von Antiochia und Ikonion aber kamen Juden und überredeten die Volksmenge. Ihr wisst, wie es weitergeht. Sie steinigten den Paulus. Ich nehme mal nur noch eine Stelle, Apostelgeschichte 16, 22. Da erhob sich das Volk gegen sie und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen sie mit Ruten zu schlagen und dann werden sie ins Gefängnis geworfen. Ich weiß nicht, ob der Paulus sich das so vorgestellt hatte. Da redest du von Jesus, da bringst du die beste Botschaft der Welt, da redest du von dem größten Liebesbeweis, der jemals erfolgt ist. Gott sendete seinen Sohn und dieser Sohn Jesus Christus ist am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Du bringst diese beste Botschaft. Und das ist die Reaktion. Jetzt hier, ich habe es schon als Abschluss bezeichnet, dieser Aufruhr in Ephesus. Das Evangelium, die Botschaft von Gottes unfassbarer Liebe, ruft Widerstand hervor. Wir haben am Donnerstag hier in der Bibelarbeit aus Johannes 1 gehabt, Jesus kommt in sein Eigentum, aber seine eigenen Hausgenossen, die Seinen, nehmen ihn nicht auf. Ja, das ist von Anfang an. Jesus kommt mit all seiner Liebe in diese Welt bis heute und die Menschen weichen ihm aus oder gehen sogar dagegen vor. Wie hält man das aus? Wie hält der Paulus das aus? Ich glaube, ein erster ganz wichtiger Punkt ist, sein Blick war auf Jesus. Das, was Jesus vorgelebt hat. Jesus hat nicht aufgegeben. Wie viel Ablehnung hat Jesus, als er unter uns gelebt hat, erfahren? Man wollte ihn töten, mehrfach. Man hat ihn verlacht, man hat ihn gelästert. Selbst seine Familie hielt ihn für völlig durchgedreht, übergeschnappt. Und am Schluss soll er vom Teufel in Gethsemane von diesem Weg abgebracht werden. Geh nicht ans Kreuz. Und Jesus hat durchgehalten. Das, was Jesus vormacht, ist das, was er auch in unserem Leben durchführen kann. Jesus hat nicht aufgegeben. Ihr kennt diesen sprichwörtliche vom Saulus zum Paulus. Da ist der Christenverfolger Saulus, der Jesus, dem Auferstandenen, begegnet. Und er wird dadurch völlig verändert. aus dem bösen Saulus wird ein gottgefälliger Paulus. Wer das erlebt hat, wie Jesus Leben verändert, der wird auch durch solche Zeiten mit Jesus gehen können. Das ist für mich so eine Stärkung, wenn ich betrachten kann, das hat Gott in meinem Leben bereits getan. Das macht auch Hoffnung, dann wenn es ganz dunkel ist, Gott wird wieder handeln. Gott wird auch durch dieses Todestal mich wieder hindurchführen. Er wird. Das ist das, was der Paulus immer wieder erlebt hat. Und das ist das, worauf auch ich heute setzen möchte. Und schließlich, der Paulus dürfte vielleicht der Mensch gewesen sein, der am stärksten das erlebt und durchlebt hat, was er selber verkündigt und was er selber geschrieben hat. Ich mache mir immer Gedanken, wenn ich hier vorne stehe, ob das, was ich sage, wirklich mit meinem Leben übereinstimmt. Das ist nicht immer so einfach. Bei Paulus habe ich das tiefe Empfinden, dass da eine völlige Einheit ist zwischen dem, was er sagt, schreibt und dem, was er lebt. Was hat Paulus geschrieben, was so mit seinem Leben, gerade auch in diesen schwierigen Situationen, übereinstimmt? Ich lese uns aus dem Römerbrief, aus dem 8. Kapitel, die Verse 38 und 39. Hausaufgabe, hängt euch die übers Bett zu Hause und an den Rasierspiegel oder wo immer ihr sie immer wieder vor Augen habt. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Egal wie das Todestal aussieht, nichts kann von dieser Liebe scheiden. Das kann nur jemand zusagen, der das durchlebt hat und durchlitten hat, so wie Paulus. Ein letzter Punkt für heute Morgen. Ich möchte nochmal zum ersten Vers unseres Predigttextes zurück, zu Vers 23. Es erhob sich aber um diese Zeit eine nicht geringe Unruhe über den neuen Weg. Über den neuen Weg. Das ist etwas, was immer wieder in der Apostelgeschichte vorkommt, dieser neue Weg. Das ist nicht eine Lehre, sondern das ist ein Weg, den man geht. Das ist ein Leben in der Nachfolge Jesu. Und das war damals schon bekannt. Es geht nicht um Gedanken. Ihr glaubt nicht, was ich schon für tolle Theologien in meinen Jahren als Theologen alles bewegt habe. Und manchmal habe ich sie auch schon selber aufgestellt. Zum Glück sind sie wieder in Vergessenheit geraten, so manche Höhenflüge. Man kann so tolle Gedanken haben und anderen beibringen, sogar mit anderen streiten manchmal. Aber das ist überhaupt nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche ist ein Leben in der Nachfolge, ein Leben mit Jesus. Es heißt in Apostelgeschichte 24, 14, es ist nur eine der Stellen, wo die Apostelgeschichte von diesem Weg, dem neuen Weg redet, Apostelgeschichte 24, Vers 14. Da spricht auch der Paulus: Dies allerdings bekenne ich vor dir, dass ich dem Gott meiner Väter nach dem neuen Weg diene, indem ich in allem auf das vertraue, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Zwei Stichworte. Das eine Stichwort ist Dienst. Dienst. Ich frage mich, ob ich heute Morgen, wenn ich hier stehe, glücklich bin, dass ich im Dienst Jesu stehe. Oder ob es heute Morgen vielleicht auch für mich eher etwas mühevoll war, hierher zu kommen. Vor wenigen Tagen hat einer meiner Studenten, der auch schon lange im Dienst steht, er ist schon ein bisschen älter, Jahrzehnte im Dienst für Jesus, ein ganz toller Evangelist, seine Frau auch. Er hat mir geschrieben, betet für uns. Wir haben den Eindruck, nach Jahrzehnten Dienst kann man müde werden. Kann man müde werden. Und dann ist der Dienst nicht mehr so brennend. In Offenbarung 2 heißt es, in einem Sendschreiben, kehr zurück zur ersten Liebe. Dienst für Jesus ist immer in brennender Liebe für Jesus und nur so. Sonst wird es eigenes. Aber Dienst muss immer anfangen bei Liebe zu Jesus. Ich möchte mehr von dieser Liebe erfahren. Ich möchte mehr von dieser Liebe erfahren, die Leben wirklich verändert und die Dienst prägt. Was hilft Dienst, wenn immer einer dahinter steht, so mit der Rute zum Antreiben? Ich bin so froh, dass das nicht Jesus ist. Wir Menschen sind manchmal so, oder? Und sei es, dass wir uns selber antreiben. Manchmal ist es ja auch nötig, uns anzutreiben, ja. Aber ich möchte bei der Liebe Gottes ansetzen. Der Weg, erstens Dienst. Und zweitens ein Leben nach der Heiligen Schrift. Je länger ich dieses Wort Gottes studiere, umso wunderbarer finde ich es. Und umso mehr merke ich, wie viel ich mir entgehen lasse. Geht es euch manchmal auch so? Da liest man etwas, was man schon so oft gelesen hat. Und es ist so, als hätte man es noch gar nie gehört. Und da muss ich mich irgendwie fragen, was mache ich eigentlich? Mit wie vielen Dingen beschäftige ich meine Zeit, statt mit dem, was wirklich zählt? Was hat wirklich Gewicht in meinem Leben? Was zählt? Was ist auf Jesus ausgerichtet? Und was rast dahin? Also ich frage mich, ihr merkt das im Moment sehr, sehr stark. Jesus Christus spricht, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seiner Seele? Ich bin so froh, dass Jesus das damals so eindrücklich gesagt hat, niemand von uns muss Schaden nehmen an seiner Seele. Wir wissen das. Wir können Jesus nachfolgen. Er ist für unsere Schuld gestorben und er schenkt neues Leben. Ich möchte schließen mit einem Lied, einem kurzen Ausschnitt aus einem Lied, das mich immer wieder bewegt. Leider habe ich es jetzt für heute nicht angefragt. Singen wir ein anderes Mal. Da heißt es, immer mehr von dir, immer mehr. Immer sein, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, oh Herr, immer mehr. Ich möchte beten. Herr Jesus, es geht dir nach. Ich möchte, so wie Paulus, dich noch mehr und mehr kennenlernen, deine Liebe mehr kennenlernen, deine Lebensveränderung mehr erleben, den Frieden, den du gibst, mehr erleben. Herr, ich möchte mehr Heiligung und Reinigung. Ich möchte mehr von dir erleben. Und ich möchte mehr dein Wort kennenlernen. Danke, dass du uns so über alle Maßen liebst. Wir möchten dich bitten, dass du uns auch in unseren Lebensstürmen, sei es im Dienst, sei es sonst in irgendeiner Situation, mehr von deinem Frieden bekommen und den Blick wirklich auf dich richten können und sehen, selbst wenn die Wogen noch so hoch gehen, du bist da. Danke, dass du unser Gott bist, Herr. Amen. Amen.